Okay, wir fangen mit Brom an. Brom ist nun ein Mittel, was jetzt nicht so häufig in der Praxis vorkommen wird, außer im Akutfall eventuell. Da wird das vielleicht ein paar Mal eher erleben. Im chronischen oder systemischen Geschehen taucht es nicht so stark und nicht so sehr in den Vordergrund auf. Das hat natürlich oftmals was damit dazu, dass man es nicht kennt. Und ich werde euch versuchen, so einen Einblick dahin zu verschaffen, keinen Durchblick, wie vielleicht bei anderen Mitteln, aber auf alle Fälle schon mal etwas, wo wir hineingehen können. Ich habe sowohl Patienten, wie auch mich damit beschäftigt, wie auch letztes Mal hatten wir eine Aufstellung gemacht, vor irgendwann haben wir eine Brom-Aufstellung gemacht, hier da unten. Und darüber werde ich euch jetzt auf alle Fälle erstmal berichten. Also Brom ist einfach erstmal vom Element her ein Halogen, kommt in dieser Reihenform überhaupt nicht vor, ist immer in irgendwelchen Verbindungen vertreten und muss dann eben erst dort herausgewaschen werden. Brom gibt es in der Medizin, ist ein Teil von Narkosemitteln, ist ein Teil von antiepileptischen Mitteln, also es wird dort auch benutzt, vor allen Dingen um sozusagen die nervlichen und Stränge, die nervlichen Übertragungsleistungen herunterzufahren. Wie auch immer, kann ich euch jetzt nicht erklären, aber dafür ist es sehr wichtig, weil wenn jemand Brom einnimmt, dann sinkt rapide seine intellektuelle Fähigkeit, es sinkt seine reflektorische Fähigkeit, also die ganze Reizschwelle geht ziemlich weit dann eben nach unten. Es ist im Hypophysenvorderlappen als Spurenelement gespeichert. Dort ist es auf alle Fälle vorhanden und sinkt dort im Schlaf, während es sich im Kleinhirn dann anreichert. Also es gibt so eine Art Verlagerung. Bromkinder hatte ich bis jetzt noch keine, aber ich weiß etwas über die Erwachsenen, die Brom bekommen haben, wie ihre Kindheit war und wo man so sagen könnte, ja, das ist auch relativ stimmig mit dem, was man so vom Brom-Bild auch kennt und warum man es auch wiederum mit vielen anderen dann durchaus eben auch verwechseln kann. Auffallend ist erstmal, Brom-Kinder sind sehr zarte und schwächliche Kinder vom Aussehen her. Also sie wirken so, als ob sie das sowieso nicht schaffen, das Leben. Also die Umwelt sozusagen. Sie sind blass, sie sind schmal. Sie wirken immer so ein bisschen wie verhungert aus. Sie haben rote Augenringe unter den Augen. Die haben sie auch deswegen, weil sie oft Infektionskrankheiten haben. Also sie müssen sich richtig so ein bisschen ins Leben hineinkämpfen und mit den ganzen Unbillen, da haben sie es nicht so einfach. Sie sind deswegen auch in sich überhaupt nicht stabil, sind sehr schutzbedürftig, sind eher auch sehr mutterorientiert und sie haben aber als Gegenpol einen sehr hohen Intellekt, also sie fangen sehr früh an, alles, was mit Intellekt zu tun hat, zu leisten und zwar ganz freiwillig und sie wollen auch intellektuelle Inputs haben, also eben sowas wie Lesen früh und so eine Sachen und das, was man dann in der Schule macht, schon möglichst früh und sie sind auch in der Schule welche, die dann diese intellektuelle Fähigkeit gut ausleben können. Und da müsst ihr euch einfach so jemanden vorstellen, so vom Bild her, ist verhungert, kriegt nichts zu essen, ist völlig blass und eingefallen, aber ist furchtbar klug. Könnt ihr euch so ein Mensch, Menschlein vorstellen? Harry so? Potter. Was?
Harry Potter.
Harry Potter, ja, noch schlimmer als Harry Potter sozusagen, also noch schmaler. So, wo man so denkt, oh Gott, schubs ihn nicht an, der fällt sofort um und zerbricht. So. Und aber auf der anderen Seite viel Intellekt. In der Schule auf alle Fälle mit einer der Besten und er will es auch sein. Er möchte die ganze Zeit, möchten diese Kinder um etwas ringen, worum viele Kinder natürlich ringen. Sie möchten gemocht werden. Ich habe nicht mal die Aussage, warum sie möchten geliebt werden, aber sie möchten gemocht werden. Aber man kann mit so wenig mit ihnen anfangen. Erstmal sind sie zu klug für ihr Alter. Und das, was Kinder in diesem Alter wollen, das können sie nicht so richtig. Also die Spiele vor allen Dingen und wenn es Jungs sind, die ganzen Spiele, die eben mit Körperkontakt einhergehen, das ist alles auch überhaupt nicht für Brom. Und dann bleibt er eben mehr auf der intellektuellen Seite und hat wenig Freunde, wird wenig eingeladen. hat wenig Kontakt und hat aber so den Wunsch, immer doch gerne gemocht zu werden. Auch von seinen Eltern, auch von denen mag er eigentlich viel Zuwendung, bekommt sie aber auch nicht in dem Maße, dass sie ihn wirklich je satt gemacht hätten. Also auch wenn er eine Mutter hat, die ihm Zuwendung gibt oder einen Vater, es wird sowieso nicht reichen. Also in diesen verhungerten Körper, da könnt ihr Essen reinstopfen, wie ihr wollt, der wird nicht dick werden, so ungefähr. Und das auch auf der symbolischen Ebene sozusagen. Müssen.
Ist der mäkelig? Ist der wenig
Nein,
gefallen? Ist
nee, mäkelig ist er überhaupt
der
nicht.
futtert nicht wirklich?
Er futtert ja, aber vor allen Dingen eben Liebesbeweise futtert er auch gerne. Aber es bringt auch nicht so viel. Es macht ihn eigentlich nie so richtig satt. Es bleibt immer sowas übrig von, da fehlt mir was. Und er ringt die ganze Zeit um Aufmerksamkeit und weil es nicht so richtig funktioniert mit seiner Aufmerksamkeit, also sozusagen ihn als Mensch mag man nicht so furchtbar gerne, intellektuell, da wird er so gemocht, aber er will mehr haben und deswegen fängt er an rumzustänkern. Also er fängt an aufzufallen, auch in der Schule fängt er an aufzufallen, weil er noch mehr Kontakt haben will. Und Brom gehört deswegen, wie auch zum Teil die anderen Halogene, zu den Verhaltensauf können, kann zu den verhaltensauffälligen Kindern gehören, die sofort still und ruhig sind, wenn jemand neben ihnen sitzt und ihnen Zuwendung gibt. Die ganz anders sind, wenn jemand da ist, der ihnen Zuwendung gibt. Also das ist das ganz Auffällige, dass sie wirklich von einem Extrem ist in das total andere, liebenswürdige, hingebungsvolle, daseiende Extrem umschlagen, wenn sich dann ein Sozialarbeiter oder ein Lehrer oder wer auch immer mit ihm direkt beschäftigt. Wird eben diese Liebe entzogen, muss der sich noch um was anderes kümmern, fängt da schon wieder an, rumzurebellieren. Also er will jemanden ganz dicht bei sich haben, die ganze Zeit. In der Kindheit. Auf alle Fälle. Als Erwachsene, also wenn sie dann größer werden, sie sind dann durchaus sehr liebenswert, also sie haben viel Charme, man kann sich gut mit ihnen unterhalten, sie sind erstmal durchaus angenehme Patienten, wenn sie kommen, sie können dann auch wirklich sehr lustig und fröhlich sein. Sie haben es dann irgendwann mehr oder weniger geschafft, auch gemocht zu werden, mit viel Anstrengung. Mit viel diese Seite immer mehr in sich zu entwickeln, immer mehr in sich zu präsentieren, dass sie eigentlich auch ganz tolle Menschen sind. Und sie achten aber immer darauf, dass sie dann auch die Aufmerksamkeit bekommen. Also auch jetzt ist es immer noch ihr Bemühen, dieses Lustige, dieses Fröhliche muss für sie immer im Einklang sein mit dem, dass man sie auch beachtet. Also, dass man ihnen Aufmerksamkeit schenkt. Sie stehen immer unter dem Druck, dass sie gerne die Erwartungen der anderen erfüllen. Sie gehören zu denen, zum vorauseilenden Gehorsam, zu dem, die schon ahnen, was sich der andere gerne wünscht und versuchen, diesen Wünschen zuvorzukommen, versuchen, diese Wünsche auch in die Tat sofort umzusetzen. Und vor allen Dingen geht es ihnen um moralische und traditionelle Wünsche. Also was ist richtig und was ist falsch im moralischen Sinne, das können sie gut, sehr gut abchecken und sie schauen, was möchte mein Gegenüber und dementsprechend verhalten sie sich. Hier sind sie noch, also in diesem Stadium, ich habe das mal so ein bisschen so versucht, das jetzt mal so aufzuteilen in die einzelnen Stadien, in die ein Brom-Mensch kommen kann. Hier sind sie noch im Stadium 1. Es ist relativ noch so alles in Ordnung, es ist noch nichts besonders großartig auffällig. Wegen sowas muss man noch nicht unbedingt in irgendeine Behandlung oder in irgendeine Therapie gehen. Das ist alles noch so, wie die anderen zum Teil auch sind. Was bleibt, ist natürlich ihr leichtes Auffassungsvermögen. Sie suchen sich also auch gerne einen intellektuellen Beruf aus. Und was auf der anderen Seite auch ist, sie sind Unruhegeister, sie reisen sehr gerne und viel. Da kommt so was Tuberkulinisches mit hinein. Viel unterwegs und zum Teil auch wirklich, um Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Also das sagen Sie gerne, Sie sagen manchmal gar nicht reisen, sondern Sie sagen oftmals flüchten. Sie flüchten. Sie wissen gar nicht, wovor Sie flüchten mitunter. Das ist der schwierigste Punkt, auf den wir noch kommen werden. Aber es gibt so etwas wie einen Fluchtimpuls in Ihnen. Er muss immer was unternehmen, muss immer was leisten. Zeit darf nicht verschwendet werden. Wolltest du was fragen?
Nee, ich wollte nur sagen, das ist ja auch ein flüchtiges Mittel, ist ein Garant.
Ist ein flüchtiges Mittel, ja. Okay. Es gibt ein Keynote, ein merkwürdiges Symptom. Schlechter an Land, besser auf See. Ist schwer nachzuvollziehen, weil ich keinen Matrosen in Behandlung habe und keinen, der sehr viel auf See ist, bei mir in Behandlung gewesen ist, wenn die Hamburger vielleicht andere Erfahrungen haben. Aber als ich damals Brom geprüft habe, hatte ich gerade zufällig ein Seminar in Hamburg und war also so ein bisschen schön auf der Brom-Spur, hatte einen enormen Appetit. Also was ich da...
Ich hatte noch nie so gesehen.
Und war blass wie eine Leiche, ja. Und abends mich mit Heike immer essen gegangen, so zu ihrem Lieblingsitaliener. Ein Teller war überhaupt nicht genug, ja. Ich habe in mich reingeschaufelt, die Reste von ihr und von allen am Tisch so ungefähr. Und immer noch einen Nachtisch und das war wirklich enorm. Und also wenn ich das hier essen würde, dann würde schon mein lykopodischer Bauch sich so aufblähen, dass schon die Knöpfe alle wegplatzen. Aber das war da gar nicht gewesen. Aber das Auffälligste, weil dieses Symptom schlechter an Land, besser auf See, bezieht sich eigentlich auf alle Symptome, vor allen Dingen aber auf Kopfschmerz und Schwindel. Und da gab es so ein ganz lustiges Phänomen. Ich bin mit ihr zum Fischermarkt da unten, heißt es? Fischmarkt runtergegangen. Die haben so ganz uraltes Kopfsteinpflaster noch. Da sind auch diese Fluttore, wo man da so runtergeht. Und man kann dann rausgehen auf so Pontons, wo von außen die Schiffe anlegen, die Fahrgastschiffe. Und wir sind auf so ein Ponton rausgegangen und die wackeln natürlich immer so hin und her, ja, weil natürlich die Wellen, also Gegenschlag, wackeln so die ganze Zeit die Pontons. Ich habe das zuerst gar nicht gemerkt. Ich stand auf diesem Ponton wie ein Fels. Absolut. Ich habe nicht, wie ich erwartet hätte oder wie ich es einfach kenne oder von anderen sehe, immer versucht, mit meinem Gleichgewichtsorgan irgendwie den Wellen auszuweichen. Ich war da wie festgenagelt, ja, auf diesem Ponton. Habe ich aber überhaupt noch nicht mitgekriegt. Und dann sind wir eben drunter von diesem Wabbelding da und kamen aufs Festland. Mir ist schwindelig geworden, mir ist schlecht geworden. Ich musste mich an Heike einhaken. Diese Kopfsteinpflaster. Das sind ja so ein bisschen so runde
Katzenköpfe.
Ich habe da keinen Halt drauf gefunden. Immer knickte mein Bein zu einer Seite von diesem Kopfsteinpflaster runter. Ich dachte, ich komme hier nicht mehr hoch. Da oben hört es dann irgendwann auf. Da beginnt dann sozusagen die Zivilisation wieder, die neue Welt mit der anderen Bepflasterung. Aber über dieses Kopfsteinpflaster zu kommen, ging nicht ohne einzuhaken. Ich wäre da mehrmals gestürzt. Und das fand ich, das war wirklich auffällig. Das war für mich dieses Symptom, steht wie ein Fels auf diesem schwimmenden Ponton, aber kommt er an Land und das ist nicht ganz eben. Oben ging es dann auch wieder auf der Straße, vielleicht auch, weil ein bisschen Zeit vergangen war. Aber kommt er auf diese unebene Stellen, klappt es mit diesem Gleichgewichtsorgan überhaupt nicht mehr. Also haut überhaupt nicht mehr richtig hin. Meine Füße haben keinen Halt gehabt. Bin immer weggeknickt zur Seite. Nicht schlimm, nicht, dass es wehgetan hat, aber dass Unsicherheit einfach drin gewesen ist. Diese Unsicherheit, also falls ihr mit solchen Leuten mal zu tun habt, die viel segeln oder eben auch vielleicht in der Vergangenheit Erfahrung haben oder die Hamburger natürlich, die haben das wahrscheinlich permanent, dass da welche sind, die mehr mit der See zu tun haben als wir, dann ist das ein echtes auffallendes Symptom und ein wirkliches Keynote. Und es betrifft auch so ein bisschen die Seeluft natürlich. Also auch wenn Sie dann an See sind, nicht nur auf See, auch dann geht es Ihnen schon durchaus wesentlich besser. Das ist etwas, was erstmal ganz auffällig ist. Was sich so langsam in Ihnen so ausbreitet, so in die nächste Stufe so übergeht, da gibt es so ein unterschwelliges Gefühl. Das gab es schon immer und das gab es schon die ganze Zeit. Aber er hat sich so bemüht, das nicht mehr wahrnehmen zu lassen und nicht mehr so, dass es so in den Vordergrund kommt. So ein Gefühl von irgendwas stimmt nicht. irgendwas ist nicht in Ordnung. Und er könnte so Sätze sagen wie, ich fühle mich irgendwie nicht wohl, aber ich weiß gar nicht warum. Es gibt gar nicht so einen äußeren Anlass, warum ich mich nicht wohl fühle. Oder selbst wenn es ihn gäbe, steht der nicht so in dem Fokus oder in dem Verhältnis und ich kann das nicht erklären. Oder so eine Aussage wie, ich bin nicht wirklich ich selbst. Irgendetwas stimmt nicht, aber ich weiß nicht was. Da gibt es etwas im Unbewussten, was ihnen so dieses Gefühl vermittelt, hier stimmt was nicht. Und Brom beginnt dann in so eine Unsicherheit, geht zu diesem, sagen wir mal jetzt, fröhlichen und allgemeinen Leben, kommt so eine Unsicherheit mit. Nicht so eine Unsicherheit, mache ich es nun richtig oder mache ich es so falsch, das ist nicht so sein großes Problem. Die Unsicherheit ist eher so eine tuische Unsicherheit, wo man so sagen kann, oder wo sie dann sagen, sie fühlen sich beobachtet. Sie haben das Gefühl, jemand steht hinter ihnen und schaut ihnen über die Schulter. Sie können nicht in Großraumbüros arbeiten, weil sie immer das Gefühl haben, es beobachtet sie jemand. Also dieses Gefühl, was wir eben auch von Tuya kennen, Wahnidee wird beobachtet, fühlt sich beobachtet, das kann Brom eben durchaus auch haben. Und dann beginnt es langsam, weswegen sie auch manchmal schon in die Praxis kommen, es beginnt eine Müdigkeit. Sie sind erschöpft, sie sind müde und es gibt eigentlich gar keinen wirklichen Grund. Gut, jetzt ist es ja immer mit der Arbeit so eine total relative Sache. Wenn wir das einfach mal arzneimittelspezifisch betrachten, wenn wir uns Nux Vomica vorstellen und wir nehmen irgendein anderes Arzneimittel, nicht jetzt unbedingt Apis oder einen anderen fleißigen, dann ist es ja schon gar nicht die Arbeitsleistung. Also man muss es immer daran festmachen, wie viel arbeitet jemand eigentlich und wo ist eigentlich sein eigenes Leistungsniveau. Und das ist bei uns allen sehr unterschiedlich. Und von daher kann es natürlich sehr leicht passieren, passiert mir manchmal so leicht, dass ich mal denke, wovon ist die eigentlich so erschöpft? Ja? Also wir haben doch gar nichts gemacht, großartig. Und ist doch noch so viel zu tun, da gibt es doch gar keinen Grund, erschöpft zu sein. Und ich bin dann auch noch lange nicht erschöpft. Das geht dann auch immer noch weiter und immer noch weiter und immer noch weiter. Okay, da kommt irgendwann mal so ein Zusammenbruch, so ein kleiner, aber bis dahin kann man doch so unheimlich viel schaffen. Aber so, ich habe ein Kind, ich bin erschöpft, das verstehe ich immer überhaupt nicht. Ja? Also es ist mir einfach immer ein Rätsel. Da ist man noch nicht erschöpft nach einem Kind, nicht mal nach zwei, nicht mal nach drei ist man erschöpft. Also nicht mal nach drei und einem Vollzeitjob ist man erschöpft. Nö, was? Ist man nicht erschöpft. Also, kann doch gar nicht sein.
Warst du gestern erschöpft? Nein.
Nein, gestern war ich. Gestern war ich. Da gibt es auch bei mir Grenzen. Also, das ist so ein bisschen im Verhältnis. Brom ist jetzt nicht der wahnsinnig fleißigste. Also, ist eben kein Nux Vomica-Typ. Ich würde mal sagen, er ist normaler Durchschnitt. Was immer normaler Durchschnitt jetzt, was ihr euch persönlich auch darunter vorstellt. Aber diese Erschöpfung ist trotzdem auffällig. Und er sagt es ja auch, es steht nicht so unbedingt in dem Verhältnis zu dem, was er eigentlich tut und leistet. Das war früher ganz anders gewesen. Früher habe ich das alles weggesteckt. Und jetzt aber beginnt diese Erschöpfung. Und es beginnt eine Müdigkeit. Eine echte Müdigkeit. Sie könnten jederzeit und überall schlafen. Was sie auch tun, wenn sie können. Also sie haben dann eben auch keine Schlafprobleme, sondern sie können sich dann durchaus hinlegen und schlafen. Und es entwickelt sich immer mehr mit dieser Erschöpfung, was man jetzt als logisch betrachten könnte, so eine Abneigung, überhaupt noch arbeiten zu gehen. Sie wollen nichts mehr leisten. Sie fahren langsam immer weiter zurück. Aber das nützt nichts an der Erschöpfung. Es ist nicht so, dass man sagen könnte, okay, ich mache jetzt mal einen Tag frei oder zwei und danach bin ich wieder fit. Es gibt keine Erholung. Trotz Nichtstun, trotz Pause, trotz Urlaub gibt es keine wirkliche Erholung. Außer sie fahren zur See für 4 Wochen. Da wird es ihnen besser gehen. Eine Kreuzfahrt. Hat jetzt keiner gesagt, war eben eine Idee von mir. Ja, könnte ich mir vorstellen, dass es ihnen da auf alle Fälle besser geht. Dieses Erschöpfen kann sehr heftig werden, kann auch so langsam ins, führt dann auch dazu, dass sie bestimmte Dinge ja nicht mehr leisten können, dass sie Sachen nicht mehr machen können. Und mit diesem, ich glaube, ich werde beobachtet, ich glaube, es stimmt hier etwas nicht, kommt so ein Gefühl in sie, sie fühlen sich schuldig. Es kommt ein Schuldgefühl. Das kann man zuerst noch, das machen sie zuerst noch ganz gut fest, an dem, wo sie schuld sind, dass sie was nicht geschafft haben. Also es hat noch reale Bezüge, aber es ist ihnen schon ganz deutlich klar, das hat nicht nur reale Bezüge. Ich fühle mich schuldig und auch hier weiß ich überhaupt nicht, warum. Das ist wie so eine Art Gespenst, was in sie hineinkraucht und sich in ihnen immer weiter ausbreitet. Und es passieren ihnen dann natürlich auch Dinge. Sie vergessen was und dann sind sie schuld. Sie machen was falsch und dann sind sie schuld. Also es ist aber nicht mehr, als dass irgendjemand anderes auch tut. Und es steht wiederum nicht im Verhältnis zu dem, wie sie sich einfach wirklich fühlen. Die Ruhelosigkeit wird immer mehr, sie werden immer größere Unruhegeister, sie halten es zu Hause überhaupt nicht mehr aus, sie sind immer unterwegs, sie laufen viel rum, sie müssen sich viel bewegen und sind trotzdem müde. Und es ist so eine bleierne Müdigkeit, eine, wo es auch eigentlich gar nicht so klar ist, wo die herkommt. Sie fühlen sich dann verfolgt, sie kriegen dann auch moralische Bedenken, manchmal religiöse Bedenken, große Fehler gemacht zu haben, schwere Fehler gemacht zu haben. Und aus diesem Gefühl, verfolgt zu werden, wird so langsam eine Angst, verfolgt zu werden. Angst, beobachtet zu werden. Und es kommt, das ist jetzt Stadium 4, es kommen jetzt wirklich ganz, ganz viel. Rede doch über ein intelligentes, intellektuelles Mittel. Drei ist dieses, dass dieses sich beobachtet fühlen immer stärker wird und dass dieses schuldig fühlen jetzt kommt. Sich schuldig fühlen ist Phase 3. Und Phase 4 ist jetzt die Angst, die vorher gar nicht besonders da gewesen ist. Vor vielen Dingen Angst, aber vor allen Dingen Angst im Dunkeln, Angst verfolgt zu werden, Angst vor Geistern, Erscheinungen im Dunkeln. Sie sehen Dinge, die nicht da sind. Es huschen Sachen durch die Wohnung, auch ganz tuisch. Es bewegt sich was, da ist aber nichts. Sie haben das Gefühl, jetzt wissen Sie, wer hinter Ihnen steht. Dann, und da haben Sie riesige Angst vor, nämlich Verstorbene stehen hinter Ihnen, Familienangehörige, die tot sind. Also hier kommen wir so langsam in dieses vierte, heftige Stadium, das noch geprägt ist von Angst. Und diese Angst kann dann so stark werden, dass es kippt. Und dann kippen Sie ins fünfte Stadium, in die Depression. Und zwar in eine tuende Depression. Es ist agitierte, also eine, wo sie trotzdem immer weitermachen. Also im Gegensatz zu Pulsatilla, die auch eine sehr heftige Depression haben kann, am Ende sozusagen der Entwicklungsgeschichte ihrer Krankheit. Pulsatilla sitzt dann da und starrt nur noch auf den einen Fleck und ist durch nichts mehr zu bewegen. Brom ist auch durch nichts mehr zu bewegen, an Emotionen, an nichts kommt mehr an ihn ran. Er ist nicht mehr erreichbar für seine liebsten Nächsten, für niemanden mehr erreichbar, aber er handelt immer noch. Also er macht noch den Abwasch, weil er muss getan werden. Er geht noch zur Arbeit, weil sie muss getan werden. Und die Erschöpfung wird aber immer mehr und die Depression wird doch immer stärker. Er ist nicht so suizidgefährdet in dieser Depression, weil er immer noch aktiv bleibt. Er versucht immer noch, sich zusammenzureißen und immer noch alles, was wichtig ist oder was er glaubt, was wichtig ist, zu erledigen. Ja, Ja, also wenn wir so eine Leute kriegen, kriegen wir sie in Stadium 3 oder 4, manchmal noch 2, in Stadium 5 oder 1, wenn wir sie schon fast oftmals gar nicht haben, dann großartig. Woher das so kommt, da werden wir gleich nochmal drauf gucken. Jetzt mag ich euch erstmal ganz kurz in das Körperliche hineinbringen, weil körperlich ist das, warum, worauf oft im akuten Fall sich ein Brom-Zustand zeigt, wo dieses Thema da sein könnte. Und hier gibt es auch eine ganz wichtige, ein ganz wichtiges Symptom für Brom. Und das sind, was kann man sagen, erstmal Verhärtung und vor allen Dingen Verhärtung von Drüsen. Alle Drüsenformen, alle Drüsen, ob das Hoden sind, ob das Brust ist, ob das Lymphknoten sind, ob das die Schilddrüse ist, alle Drüsen unseres Körpers können anschwellen, massiv anschwellen und steinhart werden. Und, jetzt kommt die zentrale wichtige Aussage, und sie eitern nicht. Im Gegensatz zu genau dem gleichen Symptom, Calciumfluoricum, und da beginnen die dann irgendwann zu eitern. Ich habe ein Kind gehabt, was die Eltern kamen mit dem, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, der war 9 oder war er 10, irgend sowas in dem Alter war er gewesen. Und der hatte einen Tischtennisball, richtig diesen weißen Tischtennisball, kennt ihr ja, so einen großen Lymphknoten, Unterkiefer-Lymphknoten, hier hinkt der, so kam der rein. Und auf der anderen Seite hatte er auch einen und den haben, der ist ihm wegoperiert worden. Aber es war eine ziemliche Tortur, da war jetzt eine Klafte, ein riesen Loch da hinten drin. Die mussten die Haut zusammenziehen, um das dann wieder alles zu nähen. Und das sah also einfach sehr unschön aus und war auch für das Kind sehr strapaziös gewesen. Und dann haben sich die Eltern, und dann war auch erstmal Ruhe und dann fing es auf der anderen Seite an und kam genau dieser gleiche Tischtennisball. Und haben sich gesagt, vielleicht geht es auch irgendwie anders. Und das war so ein typisches Ding gewesen. Also so hart wie ein Tischtennisball, so groß wie ein Tischtennisball. Und es war nicht irgendwie so zu erkennen, als ob das jetzt wie ein Abszess gleich aufplatzt und eitert, sondern es bleibt einfach geschlossen und stört sozusagen hauptsächlich durch Raumverdrängung.
Die Schmerzen.
Und es ist nicht schmerzhaft, außer dem Spannungsschmerz, der da herrscht. Aber es ist in sich selbst nicht großartig schmerzhaft. Und das betrifft eben auch die ganzen anderen Drüsen. Auch die können enorm anschwellen und wenn sie dann anfangen, Beschwerden zu machen, machen sie sie meistens über die Raumverdrängung oder über die Spannung, die sie verursachen.
Borax ist was anderes als Brom, ne?
Ja, Borax ist was anderes als Brom. Borax war das für die Aften mehr und...
Also sie haben im Prinzip diese entzündlichen Zeichen nicht.
Nee, sie haben...
Rötung,
genau.
Schwellung,
Hitze, die haben sie nicht. Genau, die haben sie nicht. Und wenn es dann aber so in Richtung Eiterung übergehen sollte, und dann kann es auch sein, es war ein zweiter Fall, den ich hatte, da dachte ich auch, das könnte Brom sein, aber der war dann Calciumfluoricum. Also es sind hauptsächlich diese beiden Mittel für diese großen verhärteten Drüsen, die dann eigentlich so in Frage kommen. Und Brom, und innerhalb von 24 Stunden war dieser Tischtennisball weg.
Krass!
Das muss man sich mal überlegen. Dieser Lymphknoten ist zusammengeschnurrt wie nichts. So, naja, war natürlich eine Spontanheilung, haben die Ärzte gesagt, ist ja auch logisch. Kann auch nicht anders sein. Das ist natürlich klar.
Und welche Potenz hattest du gegeben?
C30-200, wie immer.
C30-200.
Musst du gucken. Kann ich mir gerade vorstellen, weil das ist ja auch so dein Hauptfokus, so, sich anzugucken, dieser Bereich, Unterkiefer, Gesicht. So. Ja, ewig klaffende Wunden und dann verheilt die auch, die verheilt jetzt nicht schlechter oder so, die verheilt eben so, wie derjenige konstituiert ist, aber...
Und wie ist es mit diesen chronischen Parotis?
Das kann sein, wenn es nicht eine Steinverlegung ist, also wenn es nicht Speichelsteine sind, dann kann es das auch sein. Bei dem muss man immer gucken, ob da auf dieser Seite der Speichelfluss noch da ist. Ob die Speicheldrüsen das noch absondern. Wenn sie das noch tun, dann kann es das sein. Wenn es entzündlich ist, wird es da eher Pulsatilla sein. So, weil Pulsatilla hat viel mit der Parotis zu tun. Und wenn es aber eine Steinverlegung ist, dann ist es Silicea.
Aber eine Steinverlegung macht doch dann chronisch immer eine Entzündung, oder?
Macht immer eine Entzündung, aber es fließt eben auch nichts mehr.
Aber wenn es keine Entzündung ist, sondern nur eine Vergrößerung...
Dann würde ich an Brom denken. Ja. Dann auf alle Fälle an Brom. Und die medizinische Alternative ist wirklich immer nur, egal welche Drüse das auch immer betrifft, dass die operiert wird. Also Vitulka schreibt von einem Fall von einer Frau, die hatte eine einseitige Schilddrüsentumor gehabt. Also man spricht dann automatisch gleich von Tumor, logischerweise. Einseitigen Tumor so, dass sie den Kopf schief halten musste, weil der Tumor so groß war, dass sie den Kopf gar nicht mehr gerade gekriegt hat. Und das war auch ein Brom-Fall, den er da behandelt hat. Also von daher die Größe ist wirklich enorm. Das ist nicht so wie unser einer sagt, oh, ich glaube, ich habe hier einen Infekt irgendwo, mein Lymphknoten ist angeschwollen. Es geht langsam. Brom ist eine Geschichte, die zwar langsam geht, aber sie geht kontinuierlich vorwärts. Sie ist... Nee, bei Zysten, wo sie sich öffnet, würde ich immer auf alle Fälle erstmal an Acidum Fluoricum und an Staphylsagria denken und an Silicea. Das sind so die drei großen Zystenmittel, die auf alle Fälle, und das kann auch manchmal eine Dauergabe sein. Das Schwierige bei Zysten ist ja, dass die einen sozusagen biologischen Grund haben, warum sie überhaupt da sind. Sie wollen ein Herd, der muss nicht mal entzündlich sein, der muss nicht mal nachweisbar sein auf irgendein CT oder auf irgendein Sonogramm. Da gibt es einen Herd und den versucht der Körper sozusagen über diesen Gang, über diesen Fistelgang, der auch immer ein eigenes Epithel hat, herauszutransportieren.
Aber ich meine jetzt nicht eine Zyste, sondern eine Zyste.
Eine Zyste. Eine Zyste nur dann, wenn sie hart ist, wenn sie steinhart ist. Also die Konsistenz ist wirklich hart. Wenn es eine flüssig gefüllte Zyste ist, dann ist sie weich. Was?
Die drei Mittel sind die jetzt Acidum Fluoricum, Silicea und Staphylsagria.
Für Fisteln. Ja? Na gut, dass ihr da seid, ja.
Zyste ist eher Apis.
Ja. Zyste kann Apis sein, ja.
Ja, sehr häufig Apis.
Okay. Und an den Eierstocken kann es auch noch sehr häufig Lachesis sein. Aber oft ist es Apis, weil Zysten wässrig gefüllt sind. Also da ist diese Idee des wässrig gefüllt sein. Und da wäre der Unterschied, wenn, das könnt ihr wirklich mal fragen, wenn in der Medizin, also wenn der Arzt einen Ultraschall gemacht hat, kann er eigentlich manchmal sehr gut erkennen, wenn er jedenfalls ein gutes Ultraschallgerät hat, was die heutzutage ja oft haben, was er vermutet, womit die gefüllt sind. Man kann es an der Schattierung erkennen, was diese Füllung ist. Und wenn diese Füllung in Richtung wässrig geht, dann ist es in der Regel fast immer Apis, muss man gar nicht drüber nachdenken. Wenn die Füllung in Richtung blutig geht, dann ist es immer Lachesis. So, also dann ist das Gewebe auch dichter und das kann man eben auch erkennen. Blut ist dicker als Wasser. Ha, da kommt der Satz her. Jetzt haben wir es. Ja.
Du hast schon gesagt, wenn es keine Steine sind, ist es das. Und wenn Speichelfluss da ist, ist es das.
Wenn es Steine sind, ist es Silicea. Wenn es keine Steine sind, kann es Pulsatilla sein. Und wenn es aber hart ist, und es ist wirklich hart, also die weicheste Form, die ihr euch vorstellen könnt, ist Hartgummiball. Ja, wie so ein Hartgummiball. Und also wo man noch so ein bisschen drücken könnte, um den zu bewegen. Aber dann geht es schon wirklich über in Tischtennishärte, die sind ja schon ganz schön knackig, und bis zu steinhart. Also das wirklich, als ob da ein Stein drin liegt.
Und so ein Ganglion?
Auch nicht. Nee.
Und das Wesen ist, die Schwellung geht kontinuierlich.
Sie geht kontinuierlich immer weiter.
Sie bleibt nicht irgendwann stehen.
Nein.
Also wenn die Größe, die Parotis jetzt vergrößert ist, ich habe einen konkreten Fall, deswegen frage ich so nach.
Ja.
Und dann hat also eine enorme Größe erreicht, aber jetzt bleibt seit Jahren stehen auf dieser Größe.
Wäre ich skeptisch, weil Brom geht immer weiter in die Raumverdrängung und der Jini hält es irgendwann nicht aus. Also entweder fällt es auf oder er hält es einfach nicht aus, weil...
Also der ist zweimal operiert worden,
ja.
Da ist ihm die immer wieder verkleinert worden, durchgespült worden.
Würde ich ausprobieren.
Und so weiter. Und dann war das für zwei Monate maximal,
ja.
Dass Ruhe war und dann ging die wieder...
Nee, da probiere ich es wirklich auf alle Fälle mal mit Proben aus. Und je mehr sie hart ist, desto sicherer.
Ja. Und die ist völlig druckunempfindlich.
Ja. Ist es auch. Ihr könnt wirklich denken, er hat einen Tischtennisball verschluckt. Ja. Es stört ihn halt einfach nur mächtig.
Ja.
So.
Sieht ja auch scheiße aus.
Sieht auch doof aus oder man malt den Kopf schief, wenn es so ist wie bei Vitulkas. Aber der Junge sah auch, und der Junge sah auch ganz typisch Bro-mäßig aus. Also die Leute sehen dann auch nicht frisch aus wie das frische Leben, sondern sie sehen auch meistens ein bisschen wirklich so ausgemergelt aus, mit Ringen unter den Augen. Also sie sehen schon so aus, als ob sie eigentlich ziemlich krank sind. Wobei die Sache, die sie da haben, eigentlich gar nicht so was Großartiges ist. Sie sehen eher so aus, als ob sie Krebs oder AIDS haben, aber das haben sie dann gar nicht. Sie haben Angst davor, sowas vielleicht haben zu können, aber es ist nicht so, darum geht es meistens überhaupt gar nicht. Aber es ist indiziert auch bei allen anderen auszehrenden Krankheiten. Also zum Beispiel, wenn jemand Krebs hat oder wenn er AIDS hat oder eine andere Krankheit, die ihn wirklich auszehrt, wo er nicht mehr zu Kräften kommt, dann kann hier auch akut Brom ein sehr wichtiges Unterstützungsmittel sein.
Also im Grunde genommen auch bei jeder Krebsart, wo man schon in diesem
Auszehrung... Zum Beispiel kann man es irgendwann mal überlegen, ob man da auch Brom geben könnte, wenn sie in diesen Auszehrungszustand hineinkommen. Der nächste wichtige Bereich ist der Kopf. Sie haben oft Kopfschmerzen, Migräne, Kopfschmerz, besonders vor der Menses. Kopfschmerz nach Milch.
Nach Milch.
Nach Milch.
Da bin ich so eine blöde Vorstellung. Kopfschmerzen nach Milch. Wie soll ich das verstehen? Ist das immer nach Milch?
Ja.
Ab und zu nach
Nein.
Milch?
So wie du es gerne als wertvolles Symptom haben willst, muss es immer sein.
Sonst
bringt es nichts. Sonst kannst du es nicht daran festmachen. Dann bringt es nichts. Dafür ist es zu wertvoll. So. Okay. Es kann mit Schwindel einhergehen, der Kopfschmerz. Und Schwindel ist auch noch so eine Rubrik für Bro-Menschen. Schwindel abends schlimmer. Schwindel, und damit hat jetzt ähnlich wie Stramoniumbrom auch zu tun, Schwindel bei durch spiegelnde Flächen. Also auch da hat er so seine liebe Not. Wasseroberflächen, die glitzern, Spiegel, die spiegeln im Licht. Oder stroboskopische Effekte beim Fahren mit dem Auto durch eine Brandenburger Allee. Ein interessantes Mittel für Jugendliche, die Akne haben, ähnlich wie Merkur. Akne, die sehr große Abszesse hat, die heftig ist und die Narben hinterlässt. Also achtet in dem Sinne jetzt auch, wenn ihr auf Menschen achtet, die in ihrer Jugend so eine Akne hatten, die haben noch heute die Narben überall im Gesicht. Und noch heute ein Narbengesicht sozusagen. Lycopodium ist da ein bisschen geschickter. Lycopodium kann auch manchmal Narben haben, aber das haben wir nur auf dem Rücken. Wir sind immer getarnt. Und
ja.
Naja, nur ganz intim. Dann, wenn wir intim werden, dann können. Aber sonst nicht. Lycopodium enttarnt sich ja auch im Märchen von dem Schneiderlein erst, als er mit der Frau verheiratet ist und sie im Schlaf ihn reden hört. Also auch in der intimsten Phase sozusagen oder schutzlosesten auch mit entlarvt er sich. Gut, also Akne, die Narben hinterlassen. Und ein ganz großer Bereich, der größte eigentlich für Bromen, sind die Atemwege. Alles, was ihr euch an Entzündungen dort vorstellen könnt, fängt oben mit Kehlkopfentzündung an, geht runter bis zur Lungenentzündung, kann alles Brom sein. Kann alles Brom sein. Wenn es einhergeht mit Erstickungsgefühlen beim Husten, Erstickungsgefühlen beim Atmen, sie kommen sehr schnell in eine Atemnot durch kleine Infektionen schon. Also auch das heißt dann immer, es steht nicht im Verhältnis. Ja? Ja, okay, Sie haben ein bisschen Schleim auf der Brust, da habe ich doch auch. Aber warum ist es bei Ihnen gleich so, dass es dass es asthmatisch wird. Und man sieht diese Atemnot auch meistens, dass sich ihre Lippen verfärben. Das ist schon wiederum ein Schlüsselsymptom. Bläulich, eine Bronchitis mit Atemnot und bläulichen Lippen. Und wenn er jetzt noch sagen würde, und neulich war ich an der Nordsee und da ging es mir besser, dann müsste er gar nicht mehr nachdenken. Dann habt das ganz sicher. Ja, Tartarus stibiaticus hat auch eine sehr schleichende Entwicklung vom Fieber her und hat ein Rasseln immer. Man hört richtig, wie es brodelt auf der Brust. Und dann kann es auch zur Atemnot führen. Aber ich habe bei, ich würde mal sagen, der größte Teil dieser Bronchitiden, die ich in Berlin habe, ist immer Tartarus stibiatus oder Antimon tartaricum oder wie immer es auch heißt heutzutage. Aber die haben nie blaue Lippen. Also die haben nie die richtige Sauerstoffnot schon. Die gehen sehr schnell hier in die Sauerstoffnot dann rein. Das ist sozusagen das Merkmal dabei, als Unterscheidungsmerkmal auch. Es soll ein wichtiges Mittel sein, auch für Diphtherie. Kann ich euch nichts drüber natürlich erzählen. Ist nicht mein Gebiet. Kann ich euch nichts weiter dazu sagen. Wichtig ist, woher diese Sachen manchmal akut kommen. Und zwar kommen sie durch Überhitzung. Es sind als Folge von Sonne zum Beispiel, in der Sonne gespielt. Und abends fängt der Husten an. Die Kinder, die Erwachsenen waren vorher heiß, auch vielleicht durch eine körperliche Anstrengung, vielleicht durch einen Marathonlauf oder sonst irgendwas. Der Körper war erhitzt. Und hier, da kann man es manchmal mit Belladonna eben, ich würde immer zuerst trotzdem Belladonna geben, ne? Und dann kommt die Abkühlung und mit dieser Abkühlung kommt dann die Krankheit. Wäre als erstes Mittel, was einem jedem einfallen müsste, wäre immer Belladonna. Und wenn es aber nicht zieht, und der Unterschied ist noch zu Belladonna und Brom ist, die Überhitzung, die Abkühlung, die Krankheit beginnt. Belladonna entwickelt innerhalb von 1-2 Stunden Fieber von 40 Grad. Oder bei Erwachsenen vielleicht noch nur von 39 Grad. Aber das Fieber geht ganz schnell innerhalb von einer Stunde nach oben. Und bei Brom nicht. Brom hat, wenn du den dann misst, die Temperatur, einen leichten Fieberanstieg und das Fieber steigt die nächsten Tage langsam weiter hoch. Es hat eine langsame Fieberentwicklung und die hat Belladonna nicht. So kann man die beiden wirklich sehr gut in Entzündungsprozessen, die oft ähnlich sind, auseinanderhalten. Belladonna muss schnell sein und Brom ist eher langsam. Und ganz sicher ist es Brom, wenn Zugluft dazu kommt. Es ist ein zugluftempfindliches Mittel. Wenn zu der Überhitzung noch eine Zugluft kommt, dann ist ganz aus. Dann sind sie auch sehr schnell in Krankheitszustand drin, wobei der Krankheitszustand, das Schnelle bedeutet immer erstmal, ich spüre, dass da was kommt und dann entwickelt es sich. Es hat eine Geschwindigkeit von Gelsemium und nicht eine Geschwindigkeit von Aconit und Belladonna. So.
Darf ich noch euer Argument fragen?
Ja.
Belladonna muss eigentlich bei der Krankheit, sondern Belladonna ist ein Mensch, der auch wirklich immer Fieber kriegt.
In der Regel ja.
Gibt es wirklich Belladonna, die sagen, ich habe nie Fieber?
Habe ich noch nie gehabt. Ich habe die noch nie gehabt und wenn ich sie hätte, habe ich sie übersehen.
Also man kann schon eigentlich sagen, dass jede Krankheit schon, also Lykopodium wird immer mal Darmprobleme haben, aber es gibt keinen Lykopodium, der wahrscheinlich...
Nee, wird er immer haben, ja.
Also man kann schon so
und sagen... Und der wird eher Fieber haben, der wird eher... krank sein mit nur mäßigem Fieber.
Genau.
Also der leidet immer auch Natrium ähnlich. Die leiden eher immer unter diesen subfibrilen Temperaturen, wo sie sich erschöpft und krank fühlen, aber man kann es nicht mal beweisen. Ja? Simulanten. Alles Simulanten.
Nee, ich meine, also ich kann wirklich schon sagen, das zentrale Thema des Mittels muss da sein.
Ja, das muss da sein.
Das ist eigentlich nicht das Thema.
Nee, das muss auf alle Fälle da sein. Also Verschlimmerung ist oder Auslöser ist Hitze, Sonne. Es kann auch ein warmer, überheizter Raum sein, wo die vielleicht drin sitzen müssen. Vielleicht eine Prüfung und sie sitzen in der Prüfung drin und alles ist heiß da drin. Die Heizungen sind oft gedreht. Also es kann alles Mögliche sein. Und Zugluft ist das Nächste. Und es geht ihnen auf alle Fälle immer besser am Meer. Also wenn er sie nicht heilen könnt, schickt sie in Urlaub.
Sauna dann?
Sauna auch. Rom wird nicht in eine Sauna gehen. Oder wenn, dann in eine Sauna mit mäßigen Temperaturen. Ich liebe das ja auch. Ich schlafe ja gerne ein in der Sauna. Das kann ich mir bei 90 Grad nicht leisten. Das geht einfach nicht. Ja. Und aber so bei so einer 50, 55 Grad Sauna, da kann man so drin liegen, da gehen die Lichter immer wechseln die Farben dann immer und irgendwann döst man da so langsam weg. So. Und nur weil die anderen immer die Tür wieder aufmachen, muss man dann doch wach bleiben. Nicht weil man Platz sagt, sondern weil man hinguckt, logisch. Und die würden aber nicht in eine Sauna gehen. Die lieben überheizte Räume überhaupt nicht. Saunafeinde. Gut, woher kommt dieses, woher könnte dieses ganze Geschehen kommen? Das war auf alle Fälle immer die große Frage und wir haben dazu eine Aufstellung gemacht. Ich finde diese Aufstellung ja auch wirklich manchmal genial, um zu versuchen, um hinter Sachen zu gucken, auf die man so also auf den normalen Weg nicht kommt. Und das Auffälligste für Brom war ja wirklich dieses Symptom, da ist was, mir geht's schlecht, aber ich weiß nicht warum. Und sie wissen es wirklich nicht. Sie wissen es wirklich nicht. Es ist so tief im Unbewussten vergraben, dass sie da nicht rankommen. Dass es sich nicht aufdeckt. Und wir haben diese Aufstellung gemacht und das Auffälligste an dieser Aufstellung war gewesen, dass ähnlich wie es gestern an der Tafel gewesen ist, es entstand ein Kreisbild. Und alle guckten aber in die Mitte. Also es war ganz deutlich, so wie wir jetzt hier sitzen und alle gucken hier in die Mitte, da ist etwas, aber da war nichts. Ja? Und weil aber schon alle standen, das war Supervisionsgruppe, was war das gewesen?
Ich glaube, es war Ausbildungsgruppe.
War Ausbildungsgruppe, es kann sein, dass wir Ausbildungsgruppe das gemacht haben. Jedenfalls standen schon alle, waren schon alle Kräfte waren verbraucht, ja? Alle standen für irgendein Symptom. Dachte, okay, das reicht ja, wenn wir alle Symptome haben, werden wir aber das wegen irgendeinem Grund rauskriegen. Und dann fehlte aber in der Mitte, wir hatten keinen. Also habe ich gedacht, gehe ich mal in die Mitte für das, was da sein könnte. Es war furchtbar. Es war einfach furchtbar. Ich konnte schon nach ein paar Minuten nicht mehr stehen, sondern musste mich hinhocken auf dem Boden. Habe dann nur noch gekniet mit dem Kopf runter auf dem Boden, weil ich habe mich so schlecht und so schuldig und so belastet gefühlt, das war nicht möglich, irgendeine Reaktion zu zeigen. Und dann haben die im Außen, die anderen haben dann immer alle versucht, mich irgendwie da rauszukriegen. Und das ist ihnen nicht gelungen. Das ist auch etwas, was ganz wichtig ist. Ich war so beladen mit einem Schuldgefühl, dass es nicht möglich war, mit irgendeiner Form diese Schuld von mir zu nehmen. Und es kamen dann auch Bilder in dieser Position, das sind systemische Schulden, die dort in mir, systemisch aus der Familie heraus, aus der Gesellschaft heraus, es war eine Belastung mit Geschehnissen, die ich glaube, dass ich sie alle in mir habe, die ich fühle, dass ich sie alle in mir habe. Und es ist nicht was Spezielles. Und nun haben gerade wir Deutschen ja dieses typische Thema, wobei es mir nochmal ganz wichtig ist, weil es gestern bei Lacaninum ja auch schon so angeklungen ist, versucht mal wenigstens, auch in Zukunft zumindest, zu trennen zwischen Krieg und Holocaust. Selbst die Juden bringen es nicht zusammen. Also das sind zwei Geschichten, die zeitgleich passiert sind, die vom gleichen Volk ausgeführt wurden, aber für die Belastung sind es unterschiedliche Dinge. Es ist der, weil es gestern auch so manchmal gefallen ist, bei Lacaninum habe ich so gehört, der Soldat, es ist... War bei Chelidonium? Ach, war bei Chelidonium gewesen. Ja, genau. Der Soldat ist was ganz anderes als der KZ-Wächter. Ist was völlig anderes, ja. Und selbst wenn es sowas gibt wie die Wehrmachtsausstellung, es gibt keinen Krieg, der sauber geführt wird, ja. Sowas gibt es nicht, ja. In einem Krieg wird vergewaltigt, wird gemordet, wird erschossen, werden Gräueltaten passieren. Das ist nicht in Ordnung, aber sozusagen zu meinen, wir wollen jetzt einen Krieg führen und den machen wir ganz sauber und rein, das ist einfach Schwachsinn. Das passiert. Und das ist aber nicht die Sache, die irgendwie der einzelne Soldat will. Vielleicht muss er sie machen, vielleicht glaubt er, sie machen zu müssen. Vielleicht kann er auch endlich mal die Sau rauslassen oder weiß ich was. Aber das hat eine ganz wichtige Bedeutung, gerade für Arzneimittel, trotzdem für Vilacaninum, trotzdem wie Natrium Muriaticum und so, dass es eine ganz andere Ebene noch ist, Soldat zu sein oder aber am Holocaust beteiligt zu sein. Und diese Vermischung, wäre es mir lieb, wenn ihr die trennen könnt, weil es nochmal ein ganz anderes inneres Gefühl macht. Und ich versuche das immer zu vergleichen, indem ich sage, schaut euch andere große Kriegsherren mal so an, also die wir so in der Weltgeschichte jetzt haben, von Alexander den Großen über, weiß ich was, dann auch Napoleon von mir aus oder Karl der Große oder wer auch immer riesige Kriege geführt hat, waren ja auch oft Weltkriege, weil die Welt ja auch nicht so bekannt gewesen ist. Also die Römer haben auch Weltkriege geführt, sozusagen. Auch Alexander der Große hat einen Weltkrieg geführt und auch Napoleon. Und trotzdem, das Kriegsgeschehen wird vom Volk immer völlig anders empfunden, als das, was im Holocaust passiert ist. Das ist eine ganz andere Geschichte. Es ist wirklich eine andere Geschichte, aber sie ist zeitgleich und sie wird gemischt. Und das ist, glaube ich, manchmal, deswegen ist es so schwer, an das Thema ranzukommen. Ich glaube, es wäre viel einfacher, wenn man die Dinge trennt, kann man sich viel einfacher mit dem Einzelnen beschäftigen. Das kann man den Soldaten auch nicht ehren, ne? Nee. Ja, ja. Und das ist sowieso schon, der Soldat ist schon entehrt, wenn er verloren hat. Und wenn er verloren hat und gleichzeitig noch in seinem Rücken solche Dinge passiert sind, ist es noch eine größere Entehrung. Naja, ich würde mal sagen, sie gehören, es kommt darauf an, welcher Krieg das ist und es kommt darauf an, welche Nationen das sind. Also es gibt durchaus Kriege, die auch große Völker geführt haben, die versucht haben zu integrieren und es gibt große Kriege, wo die Völker nicht integriert haben, sondern ausgesondert haben. Also die ganz alten, ich fand, für mich war das mal so ein Faszinosum gewesen, auch sowas wie zum Beispiel die Völkerwanderung und diese ganz großen Kriege noch. Die ging immer damit einher, entweder du tust, was ich sage dann, du bist jetzt meine Frau, fertig, ja, entweder du findest dich ab oder ich töte dich, ganz einfach. Also ich kann mir das nicht leisten, hier so eine Querulantin in meinem Stamm zu haben. Also entweder du ordnest dich jetzt mir unter oder auch der Mann, ja, entweder du kämpfst jetzt für mich, dann darfst du rein in die Truppe und wenn du nicht für mich kämpfst, Kopf ab. Und das hat viel damit zu tun, mit dem, bin ich bereit zu integrieren. Und ganz große Leute, gerade die Römer, haben es ja verstanden, auf diese ganzen Volksgruppen, auf die sie ja gestoßen sind, dann zu integrieren, sozusagen zu Römern zu machen. Aber was die Geschichte auch lehrt, der Gote wird der Gote bleiben und der Germane wird der Germane bleiben und dann wird es immer wieder zurückschlagen. Und damit das nicht passiert, rottet man sie am besten aus. Das ist keine Sache, die in Ordnung ist. Aber es ist auch, kann auch Teil eines Krieges sein und hat aber eine viel schärfere Komponente, das ist richtig. Es ist nicht in Ordnung. So, es gibt eine Ordnung für den Krieg, ein etwas, was in Ordnung ist, aber das ist eigentlich nicht in Ordnung. Auch Vergewaltigung ist nicht in Ordnung. So.
Hat denn das auch damit zu tun, der Führer, welche Konstitution oder welche Person er ist, also ob er jetzt Asyl der, oder
ja klar, aber der Führer ist nur die Resonanz des Volkes. Der Führer verkörpert immer sozusagen den zentralen Schnittpunkt des Volkes. Tja.
Aber das, darf ich da ganz kurz, ja. Weil es gibt da eine ganz witzige Geschichte. Es gibt mittlerweile die Entwicklung, in der Pädagogik hat man das so genannt, das Phänomen des Hitlerismus. Also, dass ganz viele der nachfolgenden Generationen des Dritten Reiches eben bei der beim Erklärungsversuch, was ist denn da passiert damals, was war das denn für eine Zeit, alles auf Hitler beziehen. Also es gab diesen einen bösen Menschen, alle anderen haben eigentlich nichts damit zu tun, weil wir das sonst nicht ertragen können, weil wir das einfach nicht aushalten können. Und das ist natürlich der totale Quatsch. Ja. Das ist der absolute Quatsch. Und das nennt man tatsächlich Hitlerismus.
Ah, haben wir jetzt so ein schönes Wort dafür.
Ist, wirklich, es ist auch selbst nicht nur in Deutschland, sondern tatsächlich auch im Ausland. Das wollen die uns nicht antun, sozusagen, in dieser Volksgeschichte sozusagen, dass sie da diese normalen Menschen, und das ist das, was ich immer so wichtig finde, es waren stinknormale Menschen, die ganz normale Leben geführt haben, die liebe Mütter und Väter waren,
Banalität
die ganz
des Bösen.
Brave Leute waren, die ihre Steuern bezahlt haben, ihren Nachbarn Blumen geschenkt haben oder was auch immer und die monströse Dinge tun konnten.
Oder zumindest gewusst haben, dass sie getan werden auch. Oder aber auch nicht gewusst haben. Also ich denke, da ist alles drin vertreten. Genau. So, aber mit dem Hitlerismus hast du recht, weil das nämlich dieses Brom-Thema ist. Es gibt eine Schuld, die so schwer ist, die so gewaltig ist, dass ich sie nicht tragen kann. Das ist die Empfindung des Brom-Menschen. Und die ist immer systemisch. Die ist nie, bei keinem habe ich das Gefühl oder überhaupt die das Erleben gehabt, dass sie persönlich ist. Die haben nicht mehr und nicht weniger gemacht, als ich gemacht habe. Und ich breche auch nicht zusammen. Also, aber in dem Fall habe ich so richtig gemerkt, wie gerade, da kann ich mich jetzt ganz auf das Deutsche beziehen, wie ich gerade als Deutscher gespürt habe, boah, und die ganze Geschichte lastet auf mir. Ja, die ganze Geschichte lastet auf mir. Und das war richtig spürbar gewesen. Und es war kein Rauskommen aus dieser Geschichte.
Es war gar keine familiäre
Nein.
Das war eher eine Volksschuld.
Ja, es war eine Volksschuld gewesen. Es war eine Volksschuld und ich hätte mir aber auch in der Situation, oder war es am Anfang so, dass ich mir so vorgestellt habe, es ist eine familiäre systemische, aber es ging darüber hinaus. Es ging nicht nur darüber, es wäre nicht nur gewesen, mein Vater war Obersturmanführer und der Vater davor war irgendwie General, sondern es ging darüber hinaus. Es ist eine große Volksschuld, die Brom mit sich trägt und die ihn einfach erschöpft.
Warum trägt Deutschland so schwer daran, andere Länder hin auch solche Morde begangen? Es gab es ja schon immer. Warum wird es immer so zum zentralen Thema?
Es wird erstmal zum zentralen Thema, weil es vermischt wird. Mhm. Also wenn der Holocaust nicht gewesen wäre, würde über den Zweiten Weltkrieg keiner großartig mehr reden.
Weil die Römer schließlich die Christen.
Es gibt Napoleon-Standbilder, wie Napoleon dargestellt wird. Man geht mit der Geschichte mit Kriegen ganz anders um. Als mit Völkermord. Ja, Völkermord ist wirklich eine ganz andere Dimension nochmal. Und das ist etwas, was eigentlich das Belastende an dieser ganzen Geschichte ist. Der Krieg selbst, schon auch nach so langer Zeit, ist so schön. Also alle, gegen die wir Krieg geführt haben, das ist gar nicht mehr Thema. Wenn irgendwo was Thema ist, dann ist es immer der Holocaust.
Kein einziger Völkermord ist so gut dokumentiert.
Und so
fantastisch.
Ja. Völkermord ist immer so weit nebulös. Irgendwo gibt es da Massengräber, keiner weiß, wer da drin liegt. Die Deutschen wissen genau, es gibt Aufzeichnungen, in welchem Massengrab welche Menschen liegen. Also es gibt Namen und allem drum und dran. Also es ist einfach, dadurch kriegt es eine viel größere Klarheit.
Und da
kannst du verstecken, da ist nichts zu verstecken, das ist alles offen. Also könnte alles offen sein, ja. Mhm. Und daher kriegt es sozusagen, das ist. Hat eine völlig andere Dimension als jeder andere Völkermord.
Ja, und auch so eine Art von Selbstbewusstsein einfach auch. Ne? Dieses ganz, ganz klare, das muss hier nicht vertuscht werden. Das ist das Richtige. Das ist absolut das Richtige.
Okay. Und notwendig.
Das ist die Kraft, mit der das durchgeführt wurde. Und mit der die Leute in der Welt standen. Das muss hier nicht verheimlicht werden. Das ist das Richtige. Und wir sind stolz darauf, dass wir hier bereit sind, diese Konsequenzen zu tragen.
Ja. Das ist es doch auch nicht offiziell.
Na, aber so war es damals sehr wohl.
Naja, damals. Ein Teil der Bevölkerung hat es ja einfach schlichtweg ignoriert, dass es die Konzepte gab.
Ein Teil hat es.
Der Transport, ja, dass die Juden verschwanden, aber diese Vernichtung war doch nicht offiziell.
Und die Haltung derer, die getan haben oder so.
Genau.
Es gab keine Schuldbewusstsein darin. Die wurden nicht irgendwo heimlich irgendwo verscharrt, sondern es war ganz, ganz klar.
Es gab nicht mal danach ein Schuldbewusstsein.
Es gibt ja auch viele
so.
Das muss man ja auch
sagen. Nicht mal heute, wenn man noch irgendwelche Leute findet oder ich meine, jetzt werden so langsam die allerletzten Prozesse geführt. Es gibt nicht die Spur eines Schuldbewusstseins. Also nicht mal jetzt, wo jemand eigentlich ja älter wird und weiser und der sagen könnte, ja, habe ich als junger Mensch damals einfach Mist gebaut, habe ich gedacht, das ist in Ordnung und war nicht in Ordnung. Nicht mal da, also nicht mal 50 Jahre, 70 Jahre später hört man von diesen Menschen, tut mir leid, war ich verblendet, was ich verstehen könnte. Ja, ich könnte es verstehen, wenn jemand verblendet ist, wenn jemand fanatisch ist. Aber ich denke mir, 70 Jahre später sollte er mal irgendwie zur Vernunft gekommen sein. Und Brom aber trägt diese Schuld irgendwo in sich. Und es ist nicht nur seine. Es ist nicht nur seine. Er trägt, ähnlich wie Natrium Moriaticum, viel Schuld trägt, einfach trägt, die nicht nur ihre ist. Und das ist dem Brom-Menschen, und deswegen ist dieser Satz ja so wichtig, und ich weiß nicht warum. Das ist ganz wichtig, er weiß nichts davon. Er weiß davon nichts.
Du hättest dich auch niemals in die Mitte begeben, wenn du gewusst hättest, was ich da
erwarte. Nö, garantiert nicht. Nö.
Die Falle schnappt dazu.
Rausgekommen, ein wenig rausgekommen. Ein wenig rauskommt, tut man aus dieser Situation, indem man einfach darum erstmal weiß. Es macht es einen Hauch von leichter. Rauszukommen heißt es, dass man auch weiß, wie man handeln kann. Also, dass es sehr wohl ein richtig und ein falsches Handeln geben kann. Und dass es sich nicht an Moral festmacht, weil Brom ist immer jemand, der sich an der Moral festmacht. Sondern dass es eine innere Instanz gibt von menschlich richtig und menschlich falsch. Und nicht von moralisch richtig und christlich richtig oder kommunistisch richtig oder wie immer man jetzt irgendwas sehen will. Es gibt keine einzelnen Institutionen, die richtig und falsch sprechen, sondern es gibt einfach, das ist für Brom sehr deutlich, es gibt einfach ein menschlich richtig und ein menschlich falsch. Und das würde ich, obwohl ich jetzt keine weltumspannende homöopathische Erfahrung habe, sagen, das ist für alle Menschen gleich. Das ist für alle Menschen gleich. Ich kann irgendwo auf der Welt ein Fanatiker sein und was für richtig halte, aber wenn ich mal versuche, das von oben zu betrachten, werde ich merken, menschlich ist es nicht richtig. So. Also, und das würde jemanden betreffen, egal welche Religion oder welche Nationalität oder welche Kulturgeschichte er auch immer hat. Und Brom hat einen Zugang zu diesem menschlich richtig und menschlich falsch.
Hat er oder hat er nicht?
Hat er.
Aber er weiß doch nicht, was los ist.
Aber er richtet sein Handeln nach dem jetzt herrschenden richtig und falsch aus. Und das ist etwas, was ihn in dieses Schuldgefühl spüren lässt. Also es ist moralisch, nennt mir mal was moralisch richtig oder falsch ist.
Es ist aus der heutigen Zeit sehr wohl angemessen, für sich und seine Karriere bereit zu sein, alles zu investieren.
Okay, alles zu notfalls zu lügen. Mhm. Na, ja. Ja.
Notfalls auf die Kosten anderer auch sich einen Vorteil zu holen.
Genau, notfalls sich auf die Kosten, weil das machen alle.
Genau.
Ja?
Das gehört dazu.
Genau, das gehört dazu. Selbst wer fällt genau in diesen Punkt, was für Kleines ein, es ist für mich völlig nach dem heutigen Standpunkt richtig, dass ich meine Kinder zwinge, ein Abitur zu machen.
Ah, super.
Weil ja. Nur dann kommen sie weiter im Leben.
Ich kann mein Kind heute nicht schlagen.
Was?
Ich darf mein Kind heute nicht.
Naja, aber ich habe meine zwingen. Ich kann sie zwingen. Also es gibt immer noch Süßigkeiten. Ich kann sie zwingen.
Ja, aber ich rede von körperlicher Gewalt.
Ja, es geht nicht um körperliche Gewalt nur. Es geht um alles. Es geht darum, dass die Gesellschaft, und zwar jede Gesellschaft in ihrer Form, irgendetwas vorgibt. Wir haben heute die Ellenbogenform oder wir haben eben die Form, Kinder müssen Abitur machen. Wir haben etwas oder wir haben auch moralische Dinge, die über die Kirche kommen. Da gibt es ja Streitpunkte drüber. Jetzt wenn darüber diskutiert wird, ist es ja schon ein bisschen wackelig, aber ist Abtreibung nun moralisch, ist es eigentlich verwerflich oder ist es nun doch richtig? Und es gibt im Brom-Menschen ein Gefühl von jenseits dieser ganzen gesellschaftlichen Position sich positionieren zu können und zu sagen, das ist richtig und das ist nicht richtig. Also wenn ich merke, mein Kind hat Schwierigkeiten, dann muss ich nicht noch 100 Nachhilfestunden organisieren, um ihm dann doch eine möglicherweise ein Abitur zu verschaffen, sondern es wäre ganz richtig, da loszulassen und mal zu gucken, was kann mein Kind eigentlich noch außer Mathematik, was es nicht kann. Ja? Also gibt es noch so andere Fähigkeiten. Und Brom hat diese Instanz, diese Ebene verloren. Brom richtet sich, weil es gemocht werden will, darauf aus, dass er gerne das tut, was andere für richtig und falsch halten. Auch was gesellschaftlich richtig und falsch ist. Was alle Menschen tun, vielleicht mehr oder weniger. Was auch viele gar nicht betrifft, weil sie nicht die innere Instanz haben. Jedenfalls nicht so deutlich haben sie die innere Instanz. Ja, Acidum Fluoricum, die totale Ellbogenmentalität ist, hat sozusagen als völliger Gegenpol gar nicht die innere Instanz, ob es richtig oder falsch ist, den anderen einfach mal vom Sofa zu schubsen und dann sich selbst draufzusetzen. Hätte er sich bequem und ordentlich hingesetzt, hätte ich ihn hier runterschubsen können. Also, Pech gehabt. Der kennt so eine Instanz überhaupt gar nicht. Es gibt andere, die kennen so eine schon, Kaustikum kennt so eine Instanz auch und Natrium kennt so eine Instanz auch. Lycopodium kennt sie in gewisser Weise auch, was richtig und was falsch ist, aber auch mehr so vor dem Gesetz. Aber hier geht es sehr stark um moralisches, richtig und falsches Handeln. Und was ihn auszehrt, was ihn sozusagen in die... Ich kann es nur so ein bisschen bildlich ausdrücken, in diese Müdigkeit und Schwere und Depression und Überforderung bringt.
Entschuldigung, ich muss mal unterbrechen. Ja. Vorhin hast du gesagt, das Moralische ist das Gesellschaftliche, es gibt das Moralische und das Religiöse, aber er hat das Menschliche.
Ja.
Und jetzt sagst du, es geht um das Moralische.
Nein,
was ihn betrifft, geht es um das Menschliche.
Was ihn betrifft, geht es um das Menschliche, ja. Und das Moralische ist das, wonach er sich aber immer richtet. Das macht ihn krank.
Dass er so ein guter Bürger ist, der so...
Genau.
So ein guter Bürger ist, der aber auch
genau.
In die Kirche geht und sich nach allen Dingen...
Das macht ihn krank.
Weil er eigentlich nach dieser menschlichen Dinge sich
auch... Genau. Es macht ihn krank und es scheint ihn wie vom Unbewussten her, also wenn ich mir das so systemisch vom Familienstellen her vorstelle, dass dann plötzlich immer mehr Unsichtbares rüberkommt, wo auch schon menschlich falsch gehandelt wurde. So, und wie so eine Last, die auf ihn nochmal so runterfällt. Und die spürt er. Das sind die, die ihn beobachten. Das ist jetzt alles wirklich symbolisch gesprochen. Das sind die Toten, die dann hinter ihm stehen. Wahnidee, Verstorbene stehen hinter ihm. So nach dem Motto, du weißt doch, was richtig und was falsch ist. Und zwar nicht, du weißt doch, was moralisch richtig oder falsch ist, sondern du weißt doch, was menschlich richtig oder falsch ist. Handle danach. Und wenn du danach handelst, dann gehen wir auch. Dann wird es wieder leicht.
Was ansonsten. Dass er sich nach diesem menschlich richtig oder falsch richtet,
ja.
Dann geht es ihm besser.
Dann geht es ihm besser. Dann kommt er in die Phase der Heilung. Mhm. Wenn er versucht, sein Leben und seine Entscheidung danach auszurichten, was nicht andere meinen, dass es richtig oder falsch ist, oder dass er es überprüft, oder es kann ja auch irgendwas gesellschaftlich und falsch sein, was auch wirklich richtig und falsch ist. Ja? Also auch das ist ja möglich. Ist ja nicht alles, was vorgegeben wird, prinzipiell falsch. Dass es überprüft wird und dass er sich sagen kann, ja, das ist, und wenn ich es nicht tue, wenn ich das tue, was ich möchte, dann riskiere ich natürlich nicht gemocht zu werden.
Nicht dazu zu gehören.
Ja. Tue ich es aber, was die anderen gerne wollen, dann werden die Toten zu mir sprechen. Oder wie Ecki so schön sagte, dann ruft die Ahnen, aber auf einer anderen Weise.
Ja,
ja. Also, dann rufen die Ahnen.
Darf ich nochmal kurz,
ja.
Wie ich das verstanden habe, zusammenfassen? Also,
in Wirklichkeit das, was krank macht, das, was sich verhärtet, ist dieses nicht gehörte menschliche Wissen um Gut und Böse.
Ja.
Und das macht mich krank. Das lässt mich ängstlich werden, das lässt mich verhärten, das schwächt mich. Mhm. Wenn ich also jetzt die heutige Moralvorstellung überprüfe und bereit bin, die Konsequenzen zu tragen, nach meinem richtig, nach meinem falsch, meine Handlungen auszuformen, die Schwere des Alltags sozusagen bereit bin zu tragen, dass ich in Konflikte gerate oder abgelehnt werde, nicht aber mir die Schwere dieser ganzen vorherigen Generationen oder was auch immer meine auf mich bürden zu müssen, dann bin ich frei.
Ja. Okay. Weil das, was da auf ihn lastet, ist nicht nur, das sind nicht die Generationen, sondern ist, dass die damals ähnlich falsch gehandelt haben. Die haben eben einfach mitgemacht, die fanden das vielleicht auch in Ordnung und so, obwohl sie schon spürten, dass es irgendwie nicht in Ordnung ist, ja. Also, aber...
Und so führst du die Klienten auch.
Ja.
Du führst sie wirklich in diese Unsicherheit, in dieses eventuell nicht gemocht werden und...
Das muss man ihnen sagen. Also ich frage immer... Also ich ahne ja den Preis, den du zahlst dafür. Und die Frage immer in der Patientenbegleitung ist, wenn ich spüre, dass es einen Preis gibt, ob sie bereit sind, ihn jetzt schon zu zahlen. Es kann sein, dass du sagst, nee, bin ich nicht bereit. Und das kommt immer ganz drauf an. Also es geht ja immer darum, wie sieht dann danach die Beziehung zu den anderen Menschen um mich herum aus.
Bei den anderen habe ich selber, bin ich in Resonanz, bei Proben bin ich nicht in der Resonanz.
Ja.
Deshalb kann ich aus meiner Resonanz heraus nicht entscheiden, wo ich ihn hinführe. Ob das in die Gesundheit ist oder ob er gar nicht weiß, was da auf ihn zukommt und dass das vielleicht noch viel mehr aus der Gesundheit ist.
Also vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, in die Resonanz zu gehen, wenn du weißt, dass du etwas für in Ordnung hältst, was alle deine Freunde aber ablehnen würden. Und das würde alle, sagen wir mal, gesellschaftlichen Kreise betreffen. Stellt euch vor, wir sind hier in einer relativ linken, aufgeschlossenen Frauengruppe und ich sage und ich stehe dazu, Abtreibung ist Mord. Ja, dann riskiere ich automatisch, gemordet zu werden. Ja, und das Bereitsein zu tragen, wenn ich ein Widerspruchsgeist von vornherein bin, was ich zum Teil auch bin, sage ich, trage ich, ja. Aber nun muss ich mir ja vorstellen, ich riskiere ja auch was. Ich meine, ich mag dann alle, ich will ja nicht rausgeworfen werden und...
Ja, eben. Wahr. Und das würde ich ablehnen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ich würde es ablehnen als ein Mensch. Da
natürlich, darfst du auch. Und ich frage trotzdem, bist du bereit? Und wenn du sagst nein, dann müssen wir da auch nicht weitergehen. Aber es lässt in dem Augenblick, auch das hatten wir hier kurz bei dieser Patientenbegleitung und bei den Gesprächen, ist die Frage einmal da, lässt sie euch nicht mehr los.
Okay, dann kann ich sie ja lassen, ne?
So. Ja, und immer dran denken, Brom ist ein Langsamentwickler, ist kein Belladonna. Das kommt nicht als Flash sozusagen, sondern es braucht seine Zeit, es wird sich entwickeln und dann ist es am Höchstpunkt der Gesundung oder Erkrankung oder wie auch immer.
Ganz aufmerksam sein, was da zurückkommt.
Genau, genau. Und er ist auf gar keinen Fall ein Rebell. Er ist ein ganz normaler Bürger sozusagen. Das macht ihn auf der Ebene als so besonders wertvoll. Dass die Rebellen Rebellen sind, das macht sie in gewisser Weise schon gar nicht mehr wertvoll, weil das ist ihr Job.
Richtig,
ja. Das ist einfach ihr Job. Ja.
Irgendwas Rebellisches. Nee, überhaupt nichts Rebellisches.
Ja, das ist absolut ihr Job. Und das macht sie eigentlich so absolut wertvoll daran. So. Ich habe mich immer, gerade auf dieser Ebene Deutsch, habe ich mich immer so, schon früher, also ewig, habe ich mich schon immer darüber geärgert und immer gefragt, da gibt es eben diesen 20. Juni. Juni?
Ja.
Wo ein Versager und Nichtskönner, ein Stümper, der vom Fach ist, ein Mensch, der töten gelernt hat, total versagt und dafür geehrt wird. Und die Geschwister Scholl, die zum normalen Volk gehören, normale Dilettanten sind.
Oder der Elsa
oder wer auch immer, über den spricht dann keiner oder wenn dann in irgendwelchen linken Gruppen.
Ja,
wird mit denen gesprochen. Und dieser Stümper wird geehrt. Ja. Weil er zu feige ist, die Sache richtig durchzuziehen. So feige ist, die Waffe zu ziehen. Ja? Der steht direkt daneben. Der könnte ihn aus einem halben Meter Entfernung erschießen. Ja. Stattdessen macht er eine Aktentasche, macht nicht die nötige Material mit rein, was notwendig ist, verschwindet aus dem Raum und irgendwann, also entsetzlich. Ja. Ein Fachmann.
Ja.
Ein Fachmann.
Ja. Er hat sich halt nicht getraut, aber ich verstehe, was du meinst mit der Ehrung.
Ja. Und das meine ich eben in diesem Brom. Brom ist kein Held, ist kein Freiheitskämpfer oder egal wie auch immer, so diese, würde nicht zur RAF gehen und nicht zu irgendwelchen irischen Widerstandsbewegungen. Das ist so ein normaler, so einer wie wir. So einer wie heißt der vom Hobbit?
Frodo.
Wie Frodo. Ja, aber auch wie Frodo. Frodo ist ja auch so. Ja, wie Samwise ist so kalzisch noch. Das ist so die Ebene. Calcium, Kalium. Wir wollen eigentlich ein bisschen auch unsere Ruhe haben und das schaffen wir sowieso alles nicht und das können wir alles nicht. Aber wir wissen eigentlich, was richtig und was falsch ist. Und dazu fordert Brom auf. Die Merkuriellen, die muss er nicht auffordern. Die gehen los und wenn sie weit drauf gehen, gehen sie weit drauf. Das ist auch ihr. Das ist ja Job. So.
Macht der normale Bürger sich Lust untereinander, also wenn sie ein Bier trinken oder unter Freunden?
Ja, aber das ist keine Handlung, verstehst du? Und dann machen sich auch oftmals nur Luft, so wie die anderen es hören wollen. Ja, also komm noch mal in so eine Runde rein, wo gegen irgendwas mächtig was war heute Morgen in den Nachrichten, wo wird jetzt gerade abgestimmt? In Irland? Island? Irland? Über die Homo-Ehe?
Irland,
ja. Komm doch mal in so eine Runde, wo Homo-Ehe und Homosexuelle einfach alles noch perverse sind. Ja, die findest du heute auch noch hier irgendwo, garantiert. Und dann geh da rein und sag, ich finde es gut, dass die das machen. Das kannst du gar nicht machen. Also,
ja, die Irre ist ja keine laute Stimme.
Ja.
Das ist ja eine leise Stimme, würde ich sagen.
Ist eine leise Stimme,
ja.
Eine
leise Stimme. Der steht nicht und sagt,
nein.
Sagt, ich finde, also wenn alle schweigen, sagt er wahrscheinlich, ich finde es falsch.
Ja, so.
So. Und alle so. Also so stelle ich mir das vor. Das, also das
genau.
Ist eigentlich die Stimme der Moral. Das ist Moral, das ist immer noch
ja.
Die mein menschliches Verständnis.
Genau.
So diese, das ist falsch. Ich weiß
ja, er ist kein Revoluzzer, er ist nicht laut.
Ich kann nur erst alles sagen, ich finde es falsch.
Ja. So. Aber wagt es mal.
Ja. Ja. Diese Kraft dazu haben, in so einer Situation, ja, zu sagen, irgendwie so in Nazi-Deutschland, einen Juden im Keller zu verstecken.
Ja.
So ganz normale Menschen, die dann irgendwie
genau.
einen retten, und dann kann man sagen, okay, aber das ist ja, was da für eine Kraft drin steckt, oder für eine Überwindung, für eine Angst, mit der eigenen Angst umzugehen.
Ja.
Das ist ja, also diese ganz leise, so ganz leise.
Und es gab bei diesem Beispiel, Ecke, es gab ein paar tausend Juden, die von einzelnen Leuten versteckt wurden, über die kein Mensch spricht. Ja.
Und das kann Brom sein, oder?
Und das kann Brom sein. Also diese Energie, diese Idee, das ist Brom. Also zu sagen, da gibt es eine menschliche Instanz in mir und nach der entscheide ich. Und die ist nicht laut und die wird nicht sozusagen revolutionär zu betrachten sein, im Guten nicht wie im Bösen nicht. Und das ist aber das Wichtige. Ja, und wenn ich es nicht tue, dann spüre ich nicht nur mich, das ist das Wichtige, sondern ich spüre alle, die das getan haben. Und sie stehen alle hinter mir und sagen, nicht du jetzt auch noch. Jetzt.
Und deshalb ist es auch eine langsame und kontinuierliche Arbeit. Ja. Die kann gar nicht aufhören, weil die drücken immer weiter.
Die
ganz frühe Art und Weise stehen die da und sagen, nö. Nicht du, nicht auch noch.
Ja, nicht du auch noch.
Ja, und als ihr dieses Bild gerade so entwickelt habt in dieser Runde, habe ich mir auch gedacht, so eine Pulsatilla, die hat in Anführungszeichen das noch leichter, ja, die wird in so solchen Situationen nicht ernst genommen, wenn die jetzt sagt, aber die haben sich doch auch nur lieb. Dann lächelt jeder.
Genau.
Ja. Die kann auch ohne Probleme irgendwie ihre Einzelentscheidung treffen. Ich beschütze jetzt diese Kinder oder diesen Menschen oder so. Das nimmt keiner ernst. Das ist nicht wichtig. Aber dieser Brom-Charakter, der ist irgendwie ja verbunden mit den anderen. Der wird nicht als Einzelfänomen wahrgenommen. Und da ist eine ganz andere Ernsthaftigkeit und eine ganz andere Schwere wenn er das sagt und ich finde das nicht in Ordnung oder so, das hat Konsequenzen, das hat eine ganz andere Konsequenz.
Wenn ihr im Netz mal googelt, es gab, ich glaube, ich weiß nicht haargenau die Zahl, aber ich glaube, es gab 36 Attentate auf Hitler. Und sie haben alle nicht funktioniert. Also es gab nicht nur diesen einen, sondern es gab noch ganz andere. Und der eine ist jetzt auch verfilmt worden, hier.
Der Elsa
ist nochmal verfilmt worden und so. Es gab 36 Versuche, ihn aus dem Weg zu räumen.
Tja, da waren wir nicht dran. So kann man
sagen. Ja. Was für eine Energie auch da sein muss, dass es nicht klappt.
Dass es nicht klappt, ja. Weil was für eine Energie da ist, um es, dass es nicht klappt. Nicht klappt.
Weil ja. Spiel ja schon mit mir, ja. Kriege ich die Chance überhaupt so.
Ja. Okay. Ich wünsche euch, dass ihr vielleicht ein paar Brummenschen begegnet und ich wünsche euch, dass ihr trotzdem euer eigenes Brummen entdeckt, desjenigen, der eine innere Instanz hat und der wirklich, wie Ecke schon völlig richtig sagt, nicht laut ist, der leise ist und der einfach nur sagt, nee, mache ich nicht oder finde ich nicht gut oder finde ich gut oder und so, damit die Toten in Ruhe ruhen können. Ich danke euch. Danke.